Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihm: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was ist der Sinn des Lebens? Haben Sie eine Antwort auf diese wichtigste Frage des Lebens oder beschäftigen Sie sich lieber mit leichteren? Der Maler Pablo Picasso gab auf diese Frage eine interessante Antwort. Er sagte, der Sinn des Lebens ist: Entdecke deinen inneren Reichtum und dann verschenke ihn. Also der Sinn des Lebens wird gefunden, wenn wir unsere inneren Anlagen und Talente entfalten, uns selbst verwirklichen, frei und autonom sind, gut und kompetent in irgendeinem Gebiet, vernetzt und in guten Beziehungen lebend, danach streben wir alle. Aber das ist eben nur der erste Schritt, die Selbstverwirklichung. Wie kommen wir zu dem zweiten, jetzt alles zu verschenken? Der zweite Schritt ist zentral. Der erste reicht nicht. Der Psychiater und Viktor Frankl hat ein Buch geschrieben über den Sinn des Lebens, das millionenfach verkauft wurde. Und er beschreibt darin, wie er in das KZ Auschwitz eingeliefert wurde und unter seinem Jackett seine wichtigste Selbstverwirklichung verbarg, nämlich das große Buch, an dem er als Gelehrter seit Jahren gearbeitet hatte und das nur in einem Exemplar existierte. Das musste auf jeden Fall geschützt werden. Das war seine Selbstverwirklichung. Und natürlich, das Erste, was passierte in Auschwitz, man nahm ihm die Kleider weg und auch das Buch, und das wanderte ins Feuer. Sein Lebensprojekt weg. Wie kann er da noch Sinn finden? Er berichtet dann Folgendes. Er bekam die Häftlingsjacke eines Häftlings, der verstorben war oder getötet worden war. Und er spürte, dass eingenäht im Ärmel etwas war. Und vorsichtig öffnete er den Ärmel. Und da stand in Hebräisch das große Gebet Israels, Schma Israel, höre Israel. Das war sein neues Buch, sein Lebenswerk war gerade in Flammen aufgegangen und ihm wurde schlagartig klar, was jetzt der Sinn ist, zu hören. Er schreibt dann, du findest den Sinn des Lebens nicht, wenn du fragst, was kann das Leben mir bieten, sondern was kann ich dem Leben bieten. Das Leben konnte ihm nichts mehr bieten im Konzentrationslager, gar nichts mehr. Es war hoffnungslos. Aber er konnte dem Leben noch etwas bieten. Er konnte sich um die kümmern, denen es noch schlechter ging. Genau hier ist der zweite Schritt erreicht. Nicht mehr Selbstverwirklichung, sondern verschenken. Und wie ist er da hingekommen, zu diesem tiefsten Sinn? Weil er an einen absolut toten Punkt gelangt war, wo es nicht mehr weiterging. Wir kennen das. Man berichtet es auch von Alkoholkranken, dass sie erst dann wirklich zu einem Wechsel, zu einem Perspektivwechsel kommen, wenn sie ganz unten angelangt sind. So ist das, wenn man eine Weste nicht ganz richtig zugeknöpft hat, muss man sie bis ganz unten aufmachen, um von unten wieder anzufangen. Also gelangen wir im Alltag oft zu diesem zweiten Schritt, zu diesem Loslassen können und sich verschenken durch eine Erfahrung des Sterbens und des Leidens. Vielleicht kennen manche von Ihnen das aus ihrem eigenen Leben, dass sie an einen Punkt gekommen sind, wo es nicht mehr weiterging, wo es aussichtslos schien und erst aus dieser tiefen Verzweiflung heraus das Rettende nahte. Und wenn Sie das erfahren haben, dann haben Sie ein bisschen erfahren, was es heißt, Auferstehung im christlichen Sinne. Dann haben sie Auferstehung am eigenen Leib erfahren und am eigenen Geist. Genau das ist nämlich Auferstehung, ganz unten sein, tot sein und aus dieser Asche mit einer neuen Perspektive hervorzusteigen. Wenn wir nun auf Christus schauen in dem Fest, das wir heute feiern, dann stirbt er nicht nur einen metaphorischen Tod. Er ist nicht bloß in einer Ausweglosigkeit, sondern er stirbt das ist das Radikale dieser Botschaft, den wirklichen, den biologischen Tod. Aber er steigt auch ins Dunkel der Menschheit hinab, erlebt Verrat durch die besten Freunde, einen entfesselten Mob, der ihn ausgrenzt, eine korrupte Obrigkeit, einen brutalen, schmerzhaften Tod durch Menschenhand in jungen Jahren. Er erlebt das Menschsein ganz unten. Und das Zweite, was in seinem Fall so wichtig ist, er tut das nicht für sich allein. Er tut es für uns, für die ganze Menschheit. Er nimmt das alles auf sich für uns. Denn er, der reich war bei seinem himmlischen Vater, wurde arm, um uns durch seine Armut reich zu machen. Und so begegnet der Auferstandene den Frauen und spricht zu Maria: Warum weinst du? Er spricht sie mit dem Namen an, Maria. Und in dem Moment erkennt sie, dass er verwandelt auf der anderen Seite des Todes angelangt ist, dass er mit göttlicher Kraft zu ihr spricht als Sieger über den Tod. Er begegnet auch den Jüngern später, den Jüngern in Emmaus auf wunderbare Weise. Er verschenkt sich, verstrahlt Wärme und Hoffnung. Und sie alle spüren, dass da eine Kraft ist, die stärker ist als der Tod. Und diese Kraft ist die Liebe des Vaters, in die er eingeht. Der allmächtige Gott lässt seinen geliebten Sohn nicht in den Tod fallen. Die Abgründe der Menschen haben eben nicht das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist die Liebe, und in Jesus hat Gott den Tod besiegt. Was heißt das jetzt für uns, ganz persönlich und existenziell an diesem Sonntagmorgen? Wir haben ja die Sinnfrage gestellt. Was ist der Sinn unseres Lebens? Wir finden einen letzten Sinn, der sogar den Tod überdauert, und mit weniger sollten wir uns nicht zufrieden geben, nicht in unserer Selbstverwirklichung. Denn die ist sicher endlich und nicht von Dauer. Wir können ihn nur in dem finden, der den Tod überwunden hat. Nicht nur metaphorisch und innerpsychisch, psychologisch, sondern wirklich den Tod überwunden hat. So ist die Frage, die wir als österliche Menschen uns stellen sollten, die nicht: Was wird mir das Leben geben? Was kann ich vom Leben erwarten? Sondern die Frage ist: Was kann ich Christus geben? Was erwartet Christus von mir? Der, der den Tod überwunden hat, auf den müssen wir hören. Das Schma Israel heißt für uns Christen: Wie kann ich ihm nachfolgen? Wie kann ich in meinem Leben auf ihn hören? Gegen alles Dunkle, gegen alle Abgründe, ja gegen den Tod selbst erfahren wir, dass unser Leben, dass mein Leben einen tiefen Sinn hat. Der Vater ruft mich in eine ewige Gemeinschaft der Liebe, so wie er Jesus in eine ewige Gemeinschaft der Liebe gerufen hat. Und ist das, wenn wir das wirklich an uns heranlassen, nicht ein Grund der Freude, ein Grund, sich zu freuen? Die Gewissheit, dass mein Leben einen Sinn hat, weil ich durch alle Abgründe hindurch, die jeder von uns erlebt, in der Liebe Gottes ewig geborgen bin. Diese Gewissheit feiern wir heute, und diese Gewissheit im Herzen verkostet, sollte uns ein österliches Lächeln aufs Gesicht zaubern. Die Liebe ist stärker als der Tod. Amen.